Von historisch gewachsenen Industriestandards, persönlichen Geheimtipps und dem ewigen Reizthema Cola im Whisky. In der 7. Folge von The Refill Dramcast geht es um euch und eure Zuhörerfragen. Hallo moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Refill Dramcast. Ich bin Philipp und heute geht's mal um eure Fragen zum Thema Whisky. Ich hatte ja letztens auf Facebook und auf Instagram mal gefragt, was euch noch so am Thema Whisky interessieren würde, welche Fragen für euch irgendwie noch offen sind und interessant wären. Und daraus ergeben sich für heute dann vier Themen, nämlich zum einen das Thema Fasslagerung, zum anderen das Thema Alkoholgehalt, dann soll ich mal noch ein, zwei Geheimtipps preisgeben und am Ende kümmern wir uns nochmal so ein bisschen um die Frage, darf man Whisky mit Cola mischen? Wie trinkt man Whisky überhaupt? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Das ist natürlich eine Frage, die immer wieder auftaucht, die einem immer wieder gestellt wird und immer wieder so ein bisschen für Verwirrung und Verunsicherung sorgt, weil das natürlich auch immer so ein bisschen als Reizthema, sag ich mal, verkauft wird und so ein Joke ist. Aber das können wir uns auch mal ein bisschen näher angucken und da kann ich vielleicht auch mal ein, zwei Worte dazu verlieren. Also auch dieses Mal wieder ordentlich was auf dem Zettel. Deswegen würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Mir wurde nämlich die sehr interessante und spannende Frage gestellt, warum nehmen die Schotten eigentlich immer nur gebrauchte Fässer und die Amerikaner nehmen für ihren Whisky ganz neue Fässer? Oder umgekehrt gesagt, warum bauen die Amerikaner zur Lagerung ihres Whiskys immer wieder neue Fässer und warum kaufen die Schotten dann zur Lagerung wiederum ihres schottischen Whiskys immer die einmal benutzten Fässer von den Amerikanern, die sie ja danach wegschmeißen müssten, um ihren schottischen Whisky darin zu lagern? Theoretisch könnte man das in einem Satz ganz einfach und schnell beantworten, nämlich das steht in den jeweiligen Herstellungsrichtlinien, Vorschriften und muss deswegen genau so gemacht werden, sonst darf es sich nicht Bourbon Whisky oder Scotch Whisky nennen. Aber diese Antwort wäre natürlich genauso langweilig und unbefriedigend, wie sie kurz ist. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, dass man sich diese Vorschriften, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, mal ein bisschen genauer anschaut. Die Regularien für den Bourbon Whisky besagen nämlich, dass der neu gebrannte Spirit sozusagen in neuen, ausgekohlten Fässern aus Weißeiche, sogenannte Virgin Oak, gelagert werden muss. Und das für mindestens 2 Jahre, der Industriestandard beträgt aber eher 4 Jahre. In Schottland ist es so, dass in den Whisky Regulations von 2009, das ist übrigens ein 83 Seiten dicker Katalog, muss man schon fast sagen, in dem genau festgeschrieben ist, wie mit Whisky umgegangen werden muss, was alles beachtet werden muss beim Verkauf in der Herstellung, dass sich Scotch Whisky Scotch Whisky nennen darf. Und in diesen Regulations, in diesen Regularien steht, dass schottischer Whisky in Eichenfässern gelagert werden muss. Da steht erstmal nichts darüber, was für Eichenfässer das sein müssen, also ob das neue oder alte oder was auch immer, sondern da steht einfach nur Eichenfässer und dass diese Eichenfässer aber nicht größer als 700 Liter sein dürfen und dass im Gegensatz zum Bourbon, wo die Lagerzeit mindestens 2 Jahre beträgt, die für den schottischen Whisky mindestens 3 Jahre beträgt. Hier ist aber der Industriestandard auch eher deutlich mehr, nämlich 10, 12 Jahre sind so die typischen Abfüllalter. Es gibt natürlich welche, die jünger sind, aber meistens, wenn man so ein bisschen guckt, ist es meistens ein 10 oder 12 Jahre Alter, so die Standardabfüllung. So, aber die Frage war ja, warum ist das so? Und da muss man sagen, das ist historisch so gewachsen. Früher, ihr erinnert euch irgendwie an Folge 1, 2, 3 so, waren die Brennereien ja alle sehr, sehr klein. Ihr erinnert euch an diese kleinen Brennereien irgendwie in den Highlands oder so. Und die waren ja mit 100 oder 150 Liter pro Brennblase schon ziemlich groß. Und in diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Brennereien hat man eben nur für sich und für die Nachbarn gebrannt. Und da war das auch so, dass man den Whisky eigentlich überhaupt nicht in Fässern irgendwie nachgereift hat oder sowas, sondern da hat man den direkt so frisch, wie er aus der Destille gekommen ist, irgendwie in eine Karaffe gefüllt und irgendwie dem Kumpel oder dem Nachbarn gegeben oder man hat sie am besten gleich noch warm aus der Brennblase rausgetrunken. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch Nachbarn oder Verwandte, die jemanden kennen, der bei sich im Garten irgendeinen Schlehengeist oder einen Williams Christ Zeug da brennt oder so. Und die füllen das ja auch nicht in Fässer und reifen das irgendwie nach, sondern die brennen das und dann wird es in Flaschen gefüllt und dann werden die paar Flaschen, die da rauskommen, in die Familie verteilt und dann kriegen die Nachbarn noch ein bisschen was und dann war's das. Fässer kam erst dann später zum Einsatz, als Whisky so beliebt war und so bekannt, dass er verschickt werden musste. Und das Transportmittel, vor allem natürlich für Flüssigkeiten, damals, und da sprechen wir irgendwie so vom Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, ne, ihr erinnert euch an diesen Boom, der durch den Excise Act zustande gekommen ist, da wurde Whisky auf einmal sehr berühmt in der Welt und sehr beliebt und wurde weit verschickt. Ihr erinnert euch da zum Beispiel auch wieder an die Geschichte von Campbellton. Und da musste man zusehen, wie man diese großen Mengen von Whisky am schnellsten und am besten verschickt. Und das hat man damals einfach in Fässern gemacht. Und wie man nun so diese Fässer benutzt hat, um seinen Whisky darin zu lagern und ihn irgendwo hinzuschicken, wo man ihn dann weiterverkauft hat, hat man eben gemerkt, dass diese Fässer einen ganz schönen Einfluss auf diesen Whisky, der darin gelagert wird, nehmen. Nämlich nicht nur, dass sich die Farbe verändert, sondern auch der Geschmack. Wenn ich den in einem Sherryfass gelagert habe, dann schmeckt der irgendwie viel besser und süßer. Und wenn ich, ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Heringsfass, da kommt das, was da am Ende bei rauskommt, ist da irgendwie nicht so geil. Und darüber hinaus ändert sich nicht nur der Geschmack als solcher, sondern der Whisky wird an sich auch irgendwie so ein bisschen weicher. Und je länger der in so einem Fass ist, umso komplexer wird er auch. Man hat also festgestellt, dass durch den Transport in diesen Fässern, beziehungsweise dann die Lagerung in diesen Fässern, der Whisky als solcher sogar noch besser wird. Und jetzt war ja die Frage eingangs, warum ist denn diese Fasslagerung jetzt aber so unterschiedlich in Amerika und in Schottland? Und das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass im, ich sag mal, Geburtsland des Bourbon in den USA, also in Kentucky, jetzt nicht gerade Holzmangel herrschte. Also da gibt es so viel Bäume, so viel Weißeiche, dass man genug Holz hat, um immer wieder frische Fässer herzustellen. Und im Gegensatz dazu, wenn man sich Schottland anguckt, da wachsen jetzt im Vergleich nicht so viele Bäume, dass man da immer wieder neues Holz und immer wieder neue Fässer herstellen kann. Das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied, würde ich mal zumindest behaupten, ist, dass Schottland schon immer so ein bisschen aufs Sparen aus war und auf, wir haben nicht so viel, bei uns wächst nicht so viel und wir müssen zusehen, dass wir mit den Sachen, die wir haben, gut wirtschaften und gut umgehen. Und im Gegensatz dazu steht, glaube ich, so ein bisschen diese amerikanische Art und Weise von nicht kleckern, sondern klotzen. Wir haben viele Bäume, wir können damit Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsplätze sichern, indem wir immer wieder neue Fässer bauen lassen. Und wenn die nicht mehr gut sind, dann schmeißen wir die weg und die sind nach 2-3 Jahren schon nicht mehr gut. Und dann schmeißen wir die weg und dann machen wir neue. Holz ist da und wir kriegen Arbeitsplätze damit und wir können Geld damit verdienen und es ist doch alles total super. Und weil im Handel mit Amerika, ihr erinnert euch, dass Amerika schon immer oder zumindest schon sehr, sehr lange einer der wichtigsten Märkte für den Scotch Whisky ist. Und als man beim Handel wahrscheinlich mitbekommen hat, wie die Amerikaner mit ihren Fässern so umgehen, nämlich dass die für ihren Whisky nur 2-3 Jahre benutzen oder 4 meinetwegen und die dann in die Tonne kloppen. Und dann haben sich die cleveren Schotten gedacht, na, wenn die nicht mehr brauchen und wegschmeißen, dann nehmen wir die und dann müssen wir uns nicht Gedanken machen, wo wir das Holz herkriegen für unsere Fässer, weil dann nehmen wir einfach die. Und deswegen wird heute das meiste des schottischen Whiskys in ehemaligen amerikanischen Bourbonfässern gelagert. Und da ist noch ganz spannend, dass, ich sag mal, je nach Größe und je nach Budget der schottischen Brennerei anders mit diesen Fässern umgegangen wird. Es gibt nämlich zwei verschiedene Möglichkeiten, das kann man sich vielleicht vorstellen. Einmal die etwas einfachere Möglichkeit, aber teurere Möglichkeit ist, ich kaufe die Fässer im Ganzen und lasse mir die auf großen LKWs direkt im Ganzen aus Amerika liefern und fülle dann da direkt mein Whisky rein. Oder, was logistisch ein bisschen einfacher ist, weil es nicht so viel Platz wegnimmt, ich nehme die Fässer in Amerika auseinander und lasse mir die Einzelteile schicken, also die Dauben und die Deckel und so weiter, und baue die dann selber bei mir in Schottland in meiner eigenen Brennerei wieder neu zusammen. Dafür brauche ich aber eine eigene Küfferei, also Fassbauer, die bei mir in der Brennerei arbeiten und die diese Fässer eben wieder zusammenbauen. Also das ist eine reine Geldfrage und auch wieder eine Platzfrage. Aber so unterschiedlich arbeiten die Brennereien. Es gibt Brennereien, die nicht so groß sind. Zum Beispiel die Lindors Abbey, ihr erinnert euch. Die Lindors Abbey kauft Fässer im Ganzen. Und dann gibt es Brennereien, die sind riesengroß. Glenfiddich, McKellen und so weiter, die haben eigene, Talisker glaube ich auch, die haben eigene Küffereien und die lassen sich die Einzelteile schicken einfach. Da kannst du natürlich auf so eine LKW viel, viel mehr unterbringen. Und die bauen die Einzelteile einfach wieder neu zusammen, machen da wieder Fässer draus und dann kommt da Whisky rein. Warum die Zahlen jetzt genau 2 Jahre für den Bourbon und 3 Jahre für den Scotch sind, kann ich euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Es ist natürlich klar, dass ein neues Fass deutlich mehr Einfluss auf den New Make Spirit nimmt als ein Fass, das schon mal benutzt wurde. Und dass ich in so einem entsprechend schon mal benutzten Fass natürlich den Spirit etwas länger drin lassen muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, als wenn ich ein ganz frisches Fass habe. Aber warum das jetzt genau 2 Jahre und 3 Jahre sind, kann ich euch so genau nicht sagen, zumal sich ja an diese 2 und 3 Jahre insofern fast keiner hält, dass die meisten ja doch deutlich älter sind als diese 2 beziehungsweise 3 Jahre. Gut, damit ist im Prinzip eigentlich die Frage beantwortet, aber es wäre ja nicht ich und es wäre nicht mein Podcast, wenn ich an dieser Stelle nicht, Achtung, ein Riesenfass aufmachen würde und etwas tiefer in das Thema Fasslagerung einsteigen würde. Denn Fasslagerung ist super spannend, wie ihr jetzt in diesem kleinen Einstieg vielleicht schon gemerkt habt. So, und bis gerade eben kam jetzt an der Stelle ungefähr nochmal eine halbe Stunde Ausschweifungen zum Thema Fasslagerung. Ich glaube, ich mache das lieber als Extra-Folge für das nächste Mal, weil das hier gerade ganz schön den Rahmen sprengt. Und ich da doch einiges dazu zu erzählen habe. Ich mache da eine Extra-Folge, das machen wir direkt in der nächsten. Und dann mache ich die auch noch ein kleines bisschen ausführlicher. Und wir gehen jetzt mal lieber gleich zum nächsten Thema über. Ich glaube, das ist cleverer. Gut, die zweite Frage war ja zum Thema Alkoholgehalt. Und das ist, wie ich finde, auch nochmal ziemlich interessant. Weil wir gerade so ein bisschen den Vergleich mit dem Bourbon hatten, der passt hier auch nochmal ganz gut. Bourbon darf nämlich in der Herstellung sozusagen nicht höher als bis zu 80 Volumenprozent destilliert werden und er darf nicht mit mehr als 62,5 Volumenprozent in das Fass gefüllt werden. Beim Scotch Whisky ist das wieder ein bisschen anders. Scotch Whisky darf mit maximal 94,8 Volumenprozent destilliert werden, also deutlich mehr. Und beim Scotch gibt es auch keine Vorschriften darüber, mit wie viel Volumenprozent Alkohol der New Make Spirit in das Fass gefüllt wird. Aber hier ist es trotzdem auch so im mittleren bis oberen 60er Bereich, bei dem man den New Make Spirit in das Fass füllt. Also irgendwie 64 bis 68, 69 Prozent, sowas in die Richtung. Wo sich beide dann wieder gleichen, ist der Alkoholgehalt beim Abfüllen in die Flaschen. Der darf nämlich nicht 40 Prozent unterschreiten. Sobald das, was ich in die Flasche fülle, weniger als 40% hat, darf es nicht mehr Whisky genannt werden, egal ob es Bourbon Whisky oder Scotch Whisky ist. Und hieraus ergibt sich noch ein ganz spannendes und für Whiskyhersteller auch gefährliches Thema, denn ihr wisst ja sicherlich, dass Alkohol flüchtig ist und verdunstet über die Zeit. Das heißt also, wenn ich meinen New Make Spirit irgendwann mit 68% ins Fass gefüllt habe, dann kann es sein, dass nach 30, 35, 40 Jahren der Alkoholgehalt in diesem Fass unter 40% sinkt, weil der Alkohol eben verdunstet über diese vielen Jahre. Ich kann also rein technisch-physikalisch sozusagen gar nicht einen unendlich alten Whisky auf den Markt bringen, zumindest nicht unter dem Namen Whisky. Und an der Stelle müssen Brennereien eben immer dann sehr aufpassen. Natürlich versuche ich manche Fässer sehr lange zu lagern, weil eben sehr alter Whisky dann auch sehr teuer ist und ich damit ordentlich Geld verdienen kann, aber ich muss eben sehr aufpassen, denn wenn ich zu lange warte, dann ist der Alkoholgehalt in diesem Fass so stark gesunken, dass ich das da drin nicht mehr als Whisky verkaufen kann und dann habe ich überhaupt nichts davon. Ansonsten ist diese 40%-Hürde, will ich es mal nennen, immer noch ganz interessant, denn die Standard-Whiskys, also Glenfiddich 12, Glenlivet 12 und so weiter, haben meistens genau diese 40%. Warum haben sie die? Weil natürlich die Brennerei bzw. der Konzern, der diesen Whisky vertreibt, versucht, das meiste Geld aus seinem Whisky rauszuholen. Das heißt, der hat Fässer und in diesen Fässern ist natürlich der Alkoholgehalt von diesem Whisky, der in diesen Fässern drin ist, der ist natürlich weit über 40%. Und ich darf dann als Whiskyhersteller das mit Wasser so weit runter verdünnen, dass ich am Ende 40% habe. Das heißt, ich kann aus einem Fass im Zweifel dann anderthalb machen oder so, weil ich das einfach so weit runter verdünne auf 40% und dadurch habe ich aber einfach mehr Flüssigkeit. Das ist eigentlich auch gar nicht problematisch, aber durch dieses Verdünnen verdünne ich natürlich auch den Geschmack. Und das ist dann vor allem für, ich sag mal, für Whisky-Kenner oder für fortgeschrittene Whisky-Trinker, ist das dann immer eine interessante Beobachtung oder auch etwas, worüber man sich unterhalten oder nachdenken kann. Hat dieser Whisky, so wie er ist, genug Alkohol? Würde es dem vielleicht besser zu Gesicht stehen, wenn der ein bisschen mehr Wumms hätte, wenn der ein bisschen mehr Kraft hätte? Ist der im Zweifel leider so weit runter verdünnt, dass ich noch tolle Aromen schmecke, aber die schon echt langsam anfangen, so ein bisschen verwässert zu werden. Und wenn das aber für so einen Standard-Whisky ist, also ein Glenlivet 12 oder ein Glenfiddich 12 oder so, also eine Flasche, die 30, 35 Euro kostet, da ist es nicht so schlimm. Wenn ich aber eine bestimmte Abfüllung, die besonders ist, kaufe und der Whisky ist dann auf 40 oder 42% runter verdünnt, dann kann das natürlich schon ärgerlich sein, weil man sagt, hallo, das ist eine teure Flasche und ich möchte hier den vollen Geschmack von diesem Whisky genießen. Dafür bezahle ich auch sehr viel Geld. Und ich habe jetzt hier so ein runterverdünntes, verwässertes Zeug. Das ist dann halt immer so ein bisschen eine Streitfrage zumindest. Daran anknüpfend kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, das auszuprobieren, sogenannte Fassstärke-Whiskys zu probieren. Oder auf Englisch dann Cask Strength. Das heißt, diese Whiskys werden so abgefüllt, wie sie aus dem Fass kommen. Die sind dann nicht auf ein bestimmtes Level runter verdünnt, also 40, 43 oder was auch immer, sondern die kommen so in die Flasche, wie sie aus dem Fass kommen. Und die haben dann 50%, 55%, 62%. Da hat man also wirklich die volle Wucht von diesem Whisky und muss im Zweifel für sich selber dann im Glas ein bisschen Wasser dazugeben, wenn der zu hart ist und zu alkoholisch. Aber einen Whisky so kennenzulernen und sich dem so zu widmen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und man sagt eigentlich auch so ein bisschen, wenn man einmal Fassstärke Whiskys probiert hat, will man eigentlich nichts anderes mehr probieren. Das sind einfach Whisky-Aromen und Geschmack und Erlebnisse in Reinform. Und wenn man das einmal so erfahren hat, dann möchte man eigentlich wirklich nichts anderes mehr. Und wenn man dann mal in einem Tasting, das mache ich eigentlich in meinen Tastings auch ab und zu gerne mal, dass man mal so einen Fassstärke-Whisky mit reinnimmt und man geht dann mal wieder auf einen zurück, der so 40-42% hat, dann hat man schon zumindest im direkten Vergleich echtes Gefühl, dass man bei dem 40-42er so, naja, so ein bisschen Wasser mit Geschmack hat. Also diese wenigen Prozent, wenn ich von, keine Ahnung, 58% Fassstärke und dann gehe ich zu einem Whisky, der 42% hat, dann habe ich irgendwie 15-16% Unterschied und es fühlt sich an wie Welten. Probiert es wirklich mal, das lohnt sich echt absolut. Und am meisten lohnt es sich oder am spannendsten ist es, wenn ihr sozusagen von der gleichen Brennerei zwei unterschiedliche Flaschen habt. Die eine Flasche ist verdünnt auf, was weiß ich, 40-42% und die andere ist fassstark. Und dann könnt ihr die mal miteinander vergleichen, wie überraschend unterschiedlich sich hier quasi ein und derselbe Whisky darstellt. Das ist sehr, sehr spannend und absolut ein Experiment wert. Und mit der Empfehlung sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, denn ich wurde auch gefragt, ob ich noch den einen oder anderen Geheimtipp auf Lager habe. Und natürlich habe ich den einen oder anderen Geheimtipp und ich versuche mich aber jetzt auch hier irgendwie kurz zu halten und da nicht jetzt eine einzelne Folge draus zu machen. Ich teile meine Tipps trotzdem mal ein und zwar in einen Geheimtipp oder Geheimtipps für Anfänger sozusagen, für Einsteiger und einen Geheimtipp für jemanden, der sich schon ein bisschen auskennt und auch mal ein bisschen Geld ausgeben möchte und mal was Cooles erfahren möchte. Und dann habe ich noch meinen absoluten, mein Geheimtipp und mein coolstes, bestes, tollstes Whisky-Erlebnis am Ende. Gut, für Einsteiger. Was empfehle ich für Einsteiger? Da empfehle ich einen Whisky, den ich auch sehr gerne in meinen Tastings feature, weil der sehr unbekannt ist. Und zwar ist das der Blair Atoll. Der Blair Atoll ist auch ein Highlander und ist eigentlich der Hauptbestandteil vom Bell's Blended Scotch, der vor allem in Schottland sehr beliebt ist. Und die Blair Toll Brennerei ist sozusagen auch die Zentrale von Bell's, von diesem Blend. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Blair Toll, glaube ich, 99,9% des Whiskys, den sie herstellen, in diesem Blend geben. Und es gibt eine einzige Abfüllung, die ist nicht mal von Blair Toll selber, sondern die ist vom Konzern, zu dem sie dazugehören, nämlich Diageo. Und da gibt es die sogenannte Flora und Fauna Range. Und in dieser Flora und Fauna Range gibt es den Blair Toll 12 Jahre. Und der ist schon echt gut und für einen 12-Jährigen ordentlich komplex und spannend. Und für die, die sich aber mal was gönnen wollen, die müssten sich aber dann mal ein bisschen umgucken im Internet. Da empfehle ich wirklich mal die unabhängigen Abfüller Douglas Lang oder die Scotch Malt Whisky Society oder Signatory Vintage oder so, die mal so ein bisschen abzugrasen. Da gibt es ab und zu Blair Toll Abfüllungen und Blair Toll in Fassstärke und nicht in einem Blend und so mal zu erfahren, das ist ein richtig cooles Zeug. Das ist so nussig, schokoladig. Das hat fast manchmal was von so einer Nudossi-Nuss-Nougat-Creme. Das ist richtig cooles Zeug. Nur so kurz am Rande, also was ein unabhängiger Abfüller ist, erkläre ich, glaube ich, auch mal noch in der nächsten Folge. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann um Fassreifung und in der Folge darauf, da kümmern wir uns dann mal um unabhängige Abfüller. Für die, die sich so ein bisschen an rauchigen Whisky mal rantrauen wollen, kann ich persönlich die Talisker Distillers Edition empfehlen. Ich finde, Talisker ist noch von den rauchigen einer der süßesten, malzigsten. Als wir bei Talisker zu Besuch waren und das Master Tasting da mitgemacht haben, durften wir den New Make Spirit von Talisker mal probieren. Also das, was frisch aus deren Brennblase rauskommt, was noch in keinem Fass lag und gar nichts, sondern so wie der gebrannt wird, das durften wir probieren. Ich glaube, der hatte fast 70%, 68 oder 69 oder sowas. Das war schon echt brutal. Aber das war so lecker und das hat geschmeckt wie frisch gebackenes Brot. Also der war so malzig, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr beim Bäcker reingeht und er hat gerade frisch Brot gebacken, so hat dieser Whisky geschmeckt. Und natürlich verliert sich dieses intensive Gefühl mit der Zeit auch im Fass und natürlich auch, wenn der ein bisschen im Alkoholgehalt runtergebracht wird und keine 69% mehr hat, sondern nur noch in den 40 oder so. Nichtsdestotrotz ist diese Brotkruste, diese frisch gebackene, krosse Brotkruste, dieses Aroma immer noch da in diesem Whisky. Und es ist unglaublich lecker. Und eigentlich ist das Flaggschiff von Talisker ja ihr 10 Jahre alter, also der Talisker 10. Den kann man auch probieren. Der ist natürlich noch einfacher, noch einsteigerfreundlicher. Aber der Beste für mich wirklich, und wie gesagt, ich habe dieses Tasting mitgemacht, wo wir bis zum 25-Jährigen hochgegangen sind, wo die Flasche 200 € kostet. Und den fand ich für den Preis vor allem echt so meh. Und welchen ich wirklich absolut empfehlen kann, ist die Distillers Edition. Die Distillers Edition ist einfach nur in Anführungsstrichen der 10 Jahre alte Talisker plus 6 Monate Sherry Finish. Und das Ding ist echt einfach phänomenal. Also da hat man dieses brotige Malz und durch den Sherry wird es dann noch fruchtig und karamellig und das ist ganz fantastisch. Für Leute, die sich schon ein kleines bisschen auskennen und mal was Ausgefallenes probieren wollen, kann ich absolut die Kulila Unpeated Version empfehlen. Kulila ist ja bekannt eigentlich dafür, dass sie rauchigen Whisky herstellen. Und was ich aber an Kulila immer toll finde und deswegen benutze ich auch Kulila sehr gerne in meinen Tastings, ist, dass der natürlich vordergründig und beim ersten Riechen sozusagen, beim ersten Eindruck ordentlich rauchig ist. Und danach, wenn man sich an diesen Rauch und natürlich die Seeluft, die da noch mit reinspielt, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist der dahinter sofort total fruchtig und süß und hat schon fast von so einer Williams-Christbirne. Und ist einfach auch ein extrem süffiger, leckerer, toller Whisky. und von der Insel Isla natürlich für diese rauchige Insel Isla auch ein absolutes Paradebeispiel. Und jetzt kam aber der große Mutterkonzern Diageo 2017 mit einem sogenannten Special Release um die Ecke. Und dieses Special Release war eine unpeated, also eine ungetorfte, nicht rauchige Version vom Kulila und die dann auch noch 18 Jahre alt. Und das ist was ganz Besonderes, kann ich euch sagen. Da kostet die Flasche leider wirklich auch knapp 100 Euro, aber die hat es echt in sich. Also das ist richtig Zuckerwatte, Schokolade, Kuchen, Zuckerguss. Das ist so süß und so zuckrig. Also sozusagen diese Süße, die der Kulila sowieso schon hinter diesem Rauch hat, ohne den Rauch und durch so lange Fasslagerung, 18 Jahre in einem Bourbonfass, ist das so ein süß-zuckrig tolles Dessertgetränk. Das fand ich total fantastisch. Also wenn ihr da mal irgendwie eine Möglichkeit habt, an den Rand zu kommen, unbedingt ausprobieren. Vor allem aber für die, die Kulila kennen, um einfach auch mal den Unterschied von Peated oder von Normal und Unpeated kennenzulernen und gegenüberzustellen und sich zu vergegenwärtigen, was das für ein Unterschied ist, wenn man in Klammern einfach mal den Rauch weglässt. Womit wir dann sozusagen bei meinem Geheimtipp oder bei meinem besten, tollsten Whisky-Erlebnis bisher wären. Und das war auch letztes Jahr in Edinburgh, als ich ein Old and Rare Tasting mitgemacht habe und wirklich glücklicherweise in den Genuss eines 42 Jahre alten Caledonian Grain Whiskys gekommen bin. The Caledonian, die damals eine der größten und wichtigsten Grain Brennereien in Schottland waren, wurde 1988 geschlossen und 1997 sogar teilweise abgerissen. Und teilweise heißt im Prinzip nur, ich glaube, da steht noch ein Schornstein und vielleicht irgendwie noch ein Lagerhaus. Und ansonsten stehen da jetzt Wohnungen. Also da hat man einfach Häuser gebaut, da wohnen jetzt Leute. Und von diesem Caledonian gibt es eben hier und da mal noch Fässer bzw. Flaschen. Und ich kam eben letztes Jahr dann bei diesem Old and Rare Tasting wirklich in den Genuss, 42 Jahre alten Caledonian zu probieren. Also ein Whisky, der älter ist als ich selbst, aus einer Brennerei, die es fast so lange nicht mehr gibt, wie es mich gibt. Das war schon alleine ganz schön mindblowing. Und der Whisky an sich war echt auch nochmal eine absolute Offenbarung. Und ich bin seitdem großer Caledonian-Fan, was natürlich ein ziemliches Problem ist, weil die Brennerei gibt es seit, naja, mittlerweile über 30 Jahren nicht mehr. Das heißt, da gibt es natürlich immer weniger Fässer, die noch irgendwie übrig sind, die noch irgendwo vielleicht rumstehen oder gefunden werden oder keine Ahnung. Es gibt hier und da mal von unabhängigen Abfüllern mal noch ein paar Flaschen, aber die sind halt echt ganz schön teuer. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt oder irgendwo an so einen Caledonian oder wie man ihn auch kurz nennt, The Kelly, wenn ihr irgendwann irgendwo mal an einen The Kelly rankommt, probiert den wirklich unbedingt mal. Das ist ganz, ganz feines, tolles Zeug. Was ihr mit dem Caledonian, mit dem Kelly auf keinen Fall machen solltet, ist, ihn mit Cola zu trinken. Und damit sind wir bei dem letzten ganz kurzen Thema, nämlich das alte Thema, das alte Reizthema Cola in Whisky. Und eigentlich gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen, denn man sagt immer so, trink doch dein Whisky, wie du willst. Also, es ist ja auch immer so eine Streitfrage, trinkt man den Whisky mit Eis, trinkt man ihn neat, also ohne alles, trinkt man ihn in einem Glencairnglas oder in einem Tumbler. Es gibt da ganz, ganz viele Vorschriften, in Anführungsstrichen, und es gibt ganz viele Verfechter von irgendwelchen Sachen, die sich gehören und nicht gehören. Aber eigentlich ist Whisky zum Trinken da und jeder soll ihn so trinken, wie er ihn mag. Und am Ende des Tages ist immer einfach das erlaubt, was einem schmeckt. Was man aber sagen kann und auch sagen muss, ist, dass sich sozusagen die Seele oder der Gedanke hinter einem Whisky, so ein Whisky ist ja gemacht von vielen Menschen, die sich sehr große Mühe geben, eine Spirituose herzustellen, die bestimmten Qualitätsmerkmalen genügt, die irgendwie einen bestimmten Wert hat für sie und auch für den Käufer dann. Und diesen Sinn hinter diesem Whisky und die Seele dieses Whisky, will ich es mal nennen, die erfährt man am besten, wenn man den Whisky bei Zimmertemperatur und Neat trinkt, also ohne alles, so wie er ist. Und am besten nimmt man sich sogar die Zeit, so ein Whisky ist mindestens 10, 12 Jahre in einem Fass gereift. Das heißt, wenn ich den aus der Flasche in ein Glas gieße, muss ich den auch nicht sofort reinkippen, sondern dann kann ich den auch ruhig erstmal in mein Glas gießen und 20 Minuten stehen lassen und da ein bisschen Luft dran lassen. Und dann kann ich die 20 Minuten nutzen und rieche da mal dran und dann rieche ich in 10 Minuten nochmal dran und dann rieche ich in 15 Minuten nochmal. Und vielleicht nippe ich zwischendurch mal kurz, aber ich gebe diesem Whisky Zeit und ich verbringe mit diesem Whisky Zeit und lerne ihn kennen, wie ich vielleicht auch eine Person kennenlernen würde. Weil, wie gesagt, viele Leute haben sich mit diesem Whisky sehr viel Mühe gegeben, haben sehr lange auf den aufgepasst, haben sich sehr lange um den gekümmert und den jetzt einfach nur hinterzukippen oder den einfach mit irgendeiner Cola zu mischen, wäre nicht nur schade und so ein bisschen unfair denen gegenüber, die sich eben so viel Mühe damit gegeben haben, sondern verfälscht bzw. verändert eben diesen intendierten Charakter und Sinn in diesem Whisky und macht halt was anderes draus. So. Aber wenn man das unbedingt machen will, dann kann man das gerne tun. Was man da irgendwie festhalten kann, für mich natürlich als Hamburger, kommt ausschließlich nur Fritz-Cola in Frage und nicht irgendwelche komische Coca-Cola. Als ehemaliger Ossi müsste ich vielleicht auch auf Vita-Cola dann irgendwie verweisen, aber Vita-Cola geht ja erst recht überhaupt gar nicht mit dieser komischen Zitronennote, die da noch drin ist. Und Fritz-Cola hat auch noch sowas Würziges, die ist nicht ganz so süß wie die Coca-Cola. Insofern ist es irgendwie noch ganz spannend im Verhältnis mit einem Whisky vielleicht dann zusammen. Und ich glaube, was da ganz gut passen könnte, ist wieder so ein Edradour, weil der auch würzig und süß ist. Den kann ich mir sehr gut mit Cola vorstellen. Nicht, dass ich es mal probiert hätte, aber ich denke mal, dass es gut passen würde. Und wer es nicht ganz so würzig und süß mag, ich glaube, es könnte auch mit einem Aberfeldy ganz gut passen. Was grundlegend immer, glaube ich, besser passt für so eine Cola-Mische, ist eher ein Bourbon als ein Scotch. Die Bourbons, die sind ja noch süßer. Und ich glaube, die passen im Zusammenspiel mit Cola einfach dann auch noch besser. Und Bourbons kenne ich mich zwar so gut wie überhaupt gar nicht aus, aber die ich kenne, kann ich absolut empfehlen. Und das sind die von der Heaven Hill Distillery, also ein Elijah Craig oder ein Evan Williams Single Barrel. Die sind richtig geil auch. Die kann man aber auch eher, würde ich sagen, trinkt die lieber auch neat, ohne alles. Da sind die schon süß und geil genug. Da muss man nicht auch noch Cola ranschütten. Aber auch hier wieder, wer das unbedingt will, kann das gerne tun. Und ich glaube, das würde ganz gut zusammenpassen. Und apropos wollen und tun, wer genug davon hat, immer nur zuzuhören hier, wie ich über leckere, tolle Spirituosen spreche und endlich auch mal was tun will, nämlich die Sachen probieren will, der kann gerne zu einem meiner Tastings kommen. Wann und wo das nächste stattfindet, findet ihr auf meiner Webseite wefreedram.com oder auf Instagram und Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt mich gerne, erzählt euren Freunden davon. Wenn es euch nicht gefällt, selber schuld. Ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.